Attention.
Schubschlag. Vom Wasser aus erzählt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast zum Rudern, übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport so geschrieben hat. Mein Name ist Carsten Bzeski und mit mir zusammen Co-Host Matthias Zappel-Zander. Hallo Zappel.
Ja, hallo Carsten. Hallo liebe Zuhörer. Wir nehmen eine weitere Folge auf an einem sehr trüben zweiten Advent. Wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, ist das Beste, was man machen kann, eigentlich drin sein. Kalt, geschneit hat es auch mal, taucht aber wieder weg. Sind wir also hier. Die Saison, es gibt die ersten Ergometer-Wettkämpfe, habe ich gesehen. Es gab einen Nikolaus-Ergometer-Cup beim SCBK in der nächsten Straße hier in Berlin. Nächste Woche gibt es große Berliner Ergometer-Meisterschaften, habe ich auch schon gesehen. Ich überlege sogar, ob ich hingehe. Aber wir reden ja jetzt nicht über Ergometer-Wettkämpfe, sondern wir wollen eine neue Folge machen. Und nachdem wir letzte Woche zu Carstens großer Freude über jede Menge technische Details und nerdiges Halbwissen über Blattgrößen, Innenhebel, was weiß ich, Dollenabstände
geredet abgeschnittene Skulls.
Ja,
Skulls in der Länge von 2,70 Meter ist der neue Hit.
Ja, Streichhölzer.
Ja.
Bewegen wir uns doch heute mal wieder zu einem anderen Thema. Wir Ruderer, wir sind ja ein Sport mit einer langen Tradition und Tradition hat immer zwei Seiten. Zum einen ist Tradition was, auf das man stolz zurückblicken kann, was man mal erreicht hat und was man vielleicht in der Zukunft auch erreichen könnte. Auf der anderen Seite kann Tradition auch ziemlich fesseln, weil man halt sagt, das haben wir schon immer so gemacht, das ändern wir auf gar keinen Fall. Und durch einen Hörerhinweis bin ich auf ein Buch gekommen, das sich gerade mit Tradition beschäftigt und ich habe es mit Begeisterung, teilweise aufschreiendem Entsetzensschreien, dass sowas ja überhaupt nicht wahr sein kann, gelesen. Und ich freue mich, dass wir die Autorin dieses Buches als Gast heute gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Ellen Becker.
Hallo.
Und wie wir das gewohnt sind am Anfang, Ellen, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz in einer Minute vor, für alle, die dich nicht kennen. Wer ist Ellen Becker? Ich weiß, du bist Olympiamedaillengewinner 1984 in Los Angeles als den größten Erfolg wahrscheinlich. Und du bist neuseeländischer Meister, mehrmals sogar. Aber erzähl einfach selbst.
Ja, ich bin Jahrgang 60, also schlappe 62 Jahre alt. Bin in Duisburg geboren, allerdings mit der Familie im Alter von 10 nach Münster gezogen. Habe erst eine Schwimm-Leistungssportkarriere hinter mich gebracht und bin dann mit 17 zum Rudern gekommen. Wobei man muss sagen, ich bin familiär vorbelastet. Ich habe also, mein Großvater ist Matthias Becker gewesen, der also lange Jahre Duisburger Rudervereinsvorsitzender war und Leiter der Regatta in der Wedau oder auf der Wedau. Das heißt, ich habe also eigentlich meine Kindheit an der Wedau-Regatta-Strecke verbracht. Ich habe Kindheitserinnerungen, das muss die Europameisterschaft 65 gewesen sein, wo ich echt als kleines Mädchen Programmhefte verkauft habe für einen Groschen oder zwei. Also da habe ich tatsächlich so leichte, leise, entfernte Erinnerungen dran. Ne, ich bin mit 17, wie gesagt, dann selber ins Boot gestiegen, bin dann schon anderthalb Jahre später in die Nationalmannschaft aufgerückt. Klar, ich hatte eine gute Basis durchs Schwimmen. Ja, und seit 79, also war ich dann auch Nationalmannschaft bis 84. Ich bin 8-mal deutsche Meisterin geworden. Olympia, Bronze. Bei den anderen Weltmeisterschaften war das alles irgendwie alle Platzierungen zwischen 8. und 4. Platz dabei. Naja, und wegen der neuseeländischen Meisterschaften, wir hatten über das Training in Ratzeburg hatten meine Partnerin und ich die neuseeländische Einerfahrerin und ihren Trainer mehrere Jahre erlebt, die dort zum Training waren. Und unsere Trainer haben sich gut verstanden und so ist die Idee geboren. Wir haben dann 83 in Vorbereitung für Olympia, haben wir 3 Monate Trainingslager in Neuseeland gemacht. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir da auf dem Karapiro-See trainiert haben und dann mit dem Cambridge Rowing Club gerudert sind. Und dann eben halt haben wir da die fast komplette neuseeländische Regattasaison mitgerudert. Das war ein geiles Gefühl. Ich glaube, wir haben mit Vorläufen 24 Rennen gefahren in der Zeit. Und wir haben sie alle gewonnen. Das war für uns total unbekannt. Also wir kamen wirklich mit stolz geschwellter Brust und viel Selbstvertrauen wieder nach Deutschland zurück.
Ja. Also hätte Uwe Graf, als er versucht hat, nach Neuseeland zu kommen, um zu erfahren, wie es da ist, sich eigentlich an dich wenden müssen, um denn über...
Na, ich glaube, die Verhältnisse haben sich ja noch seit 83 doch deutlich verändert. Die neuseeländischen Männer waren damals auch schon gut, nicht so gut wie heute, wie jetzt in den letzten Jahren, aber von den neuseeländischen Frauen war bis auf die eine Fahrerin nichts zu sehen. Na, also auch die haben ihre Tiefen gehabt und mussten wachsen.
Ja.
Ja, und jetzt bin ich in Berlin seit 2013, mache hier eben halt, verdiene mein Geld mit Reha-Sport. Ich bin also selbstständige Kursleiterin und ja, bin im Frauenruderclub engagiert und mache da auch Trainerin, biete auch Personal Training an in Sachen Rudern. Also das ist so jetzt mein derzeitiger Stand.
Ja, da hast du uns ja auch gerade schon das Stichwort ein bisschen gegeben über das Thema, was wir heute reden wollen. Was natürlich, muss man auch sagen, für zwei Leute, die in einem reinen Männerverein sozialisiert wurden, natürlich auch ein schwieriges Thema heute ist, um nicht mit irgendwelchen blöden Zoten hier anzufangen. Aber wir haben ja auch andere Sozialisierungsmaßnahmen. Also wir können uns, denke ich, auch hier gut von unserer besten Kinderstube zeigen, Ellen. Vom Sportlichen her, ich denke, das ist auch nochmal, ich fand das wichtig, als ich heute nochmal ein bisschen Recherche gemacht hatte. Ihr wart, glaube ich, zusammen mit einem anderen Boot. Es gab nur zwei westdeutsche Frauenmannschaften, die bis zur Wende olympische Medaillen gewonnen haben, wenn ich es gut gelesen habe. Also was genau. Ja auch nochmal, irgendwie doch nochmal zeigt, was für ein großer Erfolg das ist, um da mal mit einer Bronzemedaille von Olympischen Spielen nach Hause zu kommen. Also doch eigentlich eine Lichtgestalt des westdeutschen Frauenruderns, die wir hier heute in unserem Podcast begrüßen dürfen. Das ist eine große Ehre. Und jetzt mal der Übergang, du hast schon gesagt, du bist jetzt Mitglied im Frauenruderclub am Wannsee, im FRCW. Und das ist ja eigentlich auch, Zappel ist ja auf dich gestoßen, weil Zappel, anders als ich, der liest halt noch richtig, ja. Der liest dann halt auch Ruderbücher auch noch. Und Zappel, was für ein Ruderbuch hast du denn da gelesen?
Also das Buch, es ist leider schon 30 Jahre alt, es heißt Mit Rock und Riemen, die Entwicklung des Frauenruderns im Deutschen Reich und in der Bundesrepublik. Und sie beleuchtet wirklich die Entwicklung, wie Frauen überhaupt ins Boot gekommen sind, was Frauen erstaunlicherweise wirklich bis in die 60er, 70er Jahre für Probleme hatten, um überhaupt rudern zu dürfen, Riemenrudern zu dürfen, in irgendwelchen Vereinen beitreten zu dürfen, mitfahren zu dürfen. Also es geht wirklich von den Anfängen des Rudersports in Deutschland, bis denn irgendwann mal eine Frau im Boot rudern durfte, geschweige denn im DAV aufgenommen werden sollte. Ich möchte jetzt hier gar nicht die ganzen Pointen vorwegnehmen. Also ich habe teilweise fassungslos da gesessen und dachte, das kann unmöglich sein. Also ich kann dieses Buch wirklich jedem nur ans Herz legen. Es ist mit Herzblut gemacht. Es sind sehr viele, sehr schöne, historische, alte Fotos drin. Es ist wunderbar ausgearbeitet, auch nochmal mit Zusammenfassung, weil es wahrscheinlich eine Studienarbeit gewesen ist. Für mich ein Hochgenuss, das zu lesen, jedem zu empfehlen, weil es sind unwahrscheinlich viele Sachen, wo ich glaube, es ist der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt. Und ja, Ellen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Und
ich bin dazu gekommen, ich meine, das sind viele kleine Anlässe, aber ich glaube, dass das Prägendste war eigentlich, es begab sich 1981 Regatta in Duisburg. Und da war angesagt Ausscheidung für einen Länderkampf, der anstand. Deutschland gegen die Tschechoslowakei. Und es gelang mir nun, mich in zwei Booten dafür zu qualifizieren. Und im Regattahaus tagte nicht nur der Deutsche Ruderverband, sondern auch der Duisburger Ruderverein. Und ich ging nun erstmal in den Saal, wo der Duisburger Ruderverein tagte, weil mein Opa wollte mir gratulieren zur Nominierung. Und diese Szene, wie er aufsteht und mich in den Arm nimmt und mir Glückwünsche ausspricht, die wurde beobachtet von Ingrid Dieterle. Mhm. Ingrid Dieterle kennt ihr, ne? Ja. Vielfach Funktionärin, damals unsere Mannschaftsleiterin und. Und die sprach mich dann 2-3 Wochen später, als der Länderkampf war, sprach die mich also an und hat sich nun halb abgerollt, weil ihr erst in dieser Szene bekannt wurde und klar wurde, dass ich die Enkelin von Matthias Becker bin, mit dem sie offensichtlich in Sachen Frauenrudern des Öfteren aneinander gerasselt war, der also nicht gerade für fortschrittliche Einstellung gegenüber dem Frauenrudern bekannt war. Und sie fand das nun absolut köstlich, dass ausgerechnet Matthias Becker das Problem nun in der eigenen Familie hatte. Und ich habe bei meinem Opa nie irgendwelche Vorbehalte gespürt. Und insofern habe ich dann nur irgendwie gedacht, verdorri noch eins. Was hat der für ein Problem mit dem Frauenruder? Ich konnte es mir schon vorstellen. So, aber das war irgendwie so ein Anlass. Ich habe leider keine Gelegenheit mehr gehabt, ihn darauf anzusprechen. Er ist also tatsächlich in der Zeit, als ich in Prag war, ist er verstorben. Als ich nach Hause kam, lag die Traueranzeige auf dem Unfalltisch. Ja. Das war also ein echter Wermutstropfen in dem Moment. Nicht? Aber ich wieder zurück. Mein Interesse war einfach geweckt, da schon mit den vielen kleinen Begebenheiten während meiner eigenen Ruderzeit war für mich sehr schnell klar, ich will irgendwas. Eigentlich wollte ich erst soziologisch mehr machen, Gleichberechtigung und. Hab dann aber, als ich anfing zu recherchieren, gemerkt, Moment, es fehlt die historische Grundlage. Nicht? Und das ist dann erstmal die Basisarbeit, also habe ich dann umgeschwenkt und habe das Ganze historisch.
Also das heißt, würde ich Teil deiner Studienarbeit, deiner Doktorarbeit?
Das ist meine Examensarbeit. Das ist meine Examensarbeit, ja. Genau.
Ja. Ja, und dann hast du dich in die Archive vergraben. Im Vorgespräch hast du erzählt, du warst sogar vor Maueröffnung in der Humboldt-Universität, um da diverse Sachen einzusetzen. Genau. Und ja, wir können ja mal versuchen, so einen Kurzabriss zu machen, wie das überhaupt losging. Also ich hab mir natürlich ein paar Notizen gemacht. Ich habe gesehen, 1894 gab es eine deutsche Amazonenflotte, die aber keine zielbewusstes oder sportliches Rudern im Sinn hatte, sondern einfach nur im Boot sitzen wollte und Wanderrudern wollte. Und in dem Moment, vorher haben Frauen ja maximal ein Boot steuern dürfen, da gab es ja den berühmten Hochzeitseiner oder Einer mit Dame, wie es auch genannt wurde, bin ich selber sogar mal eine Clubregatta gefahren mit Einer mit Dame. Und ja, eigentlich wollten die Männer von Anfang an die Frauen nicht haben, habe ich da so entnommen.
Das ist ja eingebettet in die allgemeine Sportentwicklung. Nicht? Also Frauensport war ja an allen Fronten überhaupt nicht angesagt.
Also Sport und gesellschaftliche Entwicklung im Grunde genommen, oder?
Ja, genau. Nicht? Wobei die sportliche Entwicklung ja von der gesellschaftlichen, das hat sich ja gegenseitig beeinflusst. Ja. Nicht? Und ich sag mal, ich habe ja auch über das bürgerliche Frauenrudern recherchiert und geschrieben. Ja. Nicht? Also auch Arbeitersport ist ja außen vor. Nicht? Und ich sag mal, ich habe also recherchiert und das waren natürlich am Anfang die höheren Töchter, die Damen der besser gestellten Gesellschaft. Sie mussten ja Boote irgendwie beschaffen und. Es war alles mit Kosten verbunden. Man musste die Freizeit haben, um so einem Sport überhaupt nachzugehen, in welcher Form auch immer. Nicht? Und die ersten Anfänge waren tatsächlich in den 1880er Jahren, wo dann so die ersten ihre Nase ins Boot steckten und selber aktiv wurden. Aber alles immer nur recht kurzfristig, einfach weil die Schwierigkeiten zu groß waren. Nicht, wenn man sich die ganze Bekleidungsfrage anguckt. Nicht? Also ich meine, wir rudern da heute in kurzer Hose Ärmeltrikot und die mussten echt so mit all ihren Konventionen sind die ins Boot gestiegen mit Korsett anfangs und langen Kleidern. Nicht? Ich meine, das ging sowieso nur weil es damals noch keine Rollsitze gab. Da wurde noch mit festem Sitz gerudert.
Ja.
Nicht? Das war dann so eine Zäsur. Als Rollsitze kamen, war das Frauenrudern erstmal wieder weg vom Fenster. Weil das schickte sich dann wieder nicht.
Ja, ja.
Und das ging mit den Röcken nicht. Und nicht? Da mussten also auch die Frauen erst den Mut bekommen, nicht zusammensammeln, sich über diese Konventionen hinwegzusetzen. Nicht mehr, wir wissen alle, was Hohn und Spott auf der Umgebung mit unserer Motivation machen und wie viele davon abgeschreckt werden. Nicht? Und die haben viel Hohn und Spott über sich ergehen lassen müssen.
Ja, aber das heißt, du hattest die Amazonenflotte, dann gab es dann eigentlich wieder einen Bruch wegen der Erfindung des Rollsitzes im Grunde genommen. Und wann kam dann sozusagen eigentlich die nächste Welle von Frauen, die sich getraut haben oder die irgendwie dann das geschafft haben, in ein Ruderboot mit Rollsitzen einzusteigen?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann der Rollsitz erfunden wurde. Aber so eigentlich kurz nach der Jahrhundertwende, 1900, so die ersten Jahre nach 1900, kamen die Frauen dann also schon wieder verstärkt aus den Löchern.
Ja, und 1901 wurde der erste reine Frauenruderclub gegründet und das war der Friedrichshagener Damenruderclub hier in Berlin.
Genau. Die dann ja auch später im Frauenruderclub Wannsee aufgegangen sind.
Ja.
Nicht? Die haben sich dem Frauenruderclub Wannsee angeschlossen, weil ihr eigentliches Ruderer ja natürlich durch die deutsche Trennung eben halt ihnen nicht zur Verfügung stand. Nicht? Und dann sind so die letzten dieser Frauen sind dann zum Frauenruderclub gekommen. Genau. Wir führen also diese Tradition immer noch auch fort, was uns auch stolz macht.
Also mir war das völlig unbekannt mit dem, also ich in Friedrichshagen haben meine Großeltern zum Beispiel gewohnt, mir war das völlig unbekannt und ich habe auch gelesen, dass die erste Regatta, die stattgefunden hat, die war dann in Hirschgarten, das ist ja auch gleich da unten, das war mir auch völlig unbekannt. Und,
also der Osten Berlin ist für das Frauenrudern in Deutschland die Wiege gewesen, nicht? Müggelsee, Stralau, da hat sich das also alles ereignet. Macht es aber auch oder hat es mir auch schwer gemacht bei der ganzen Recherche. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, sportgeschichtliche, also frauensportgeschichtliche Recherche wird unheimlich erschwert durch Namenswechsel der Protagonistinnen, durch Heirat. Mhm. Nicht? Die verschwinden auf einmal im Nichts. Man kann vielleicht durch ausgefallenere Vornamen dann irgendwie noch vielleicht vermuten, das könnte eventuell die gleiche Person sein, aber ganz viel ist dadurch halt in Vergessenheit geraten, nicht mehr offensichtlich und natürlich die ganzen Kriegsschäden.
Ja.
Was ist an Archiven alles zerbombt worden, in Flammen aufgegangen?
Ja.
Nicht? Also gerade hier in und um Berlin herum, nicht? Da sind ganz große Lücken. Nicht? Das ist macht die Sache schwerer.
Spielt auch dann noch eine Rolle, dass dann zum Beispiel Frauen, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Studien, die ja auch zeigen, in der Kunst zum Beispiel, dass ja auch da Frauen unheimlich aktiv gewesen sind oder auch in Naturwissenschaften, aber eigentlich dann gar nicht nach vorne treten durften, sondern dass dann irgendwie mal ein Mann nach vorne geschoben wurde, ne? Weil es halt auch gesellschaftlich nicht akzeptiert war. Also kann es auch noch sein, dass eigentlich unheimlich viel geschrieben wurde, aber gar nicht getraut wurde, dass irgendwie nicht veröffentlicht werden durfte und konnte.
Ja,
ja.
Es gibt ganz konkreten Beispiel, um ein bisschen vorzugreifen vielleicht in der geschichtlichen Entwicklung. Es hat ja dann irgendwann sogar einen deutschen Damenruderverband gegeben.
Ja.
Die Frauen haben sich selbst organisieren müssen, weil der deutsche Ruderverband sie partout nicht haben wollte.
Wo sind wir dann jetzt so? Jahreszahl ungefähr?
1919,
okay.
Ja.
So, und dann haben die also einen eigenen Verband gegründet. Da haben sie aber einen Mann zum Vorsitzenden gemacht, den Hermann Altrock.
Okay.
Weil es
klasse
war schon
dann auch, ja.
Es war schon auch immer das Ziel, doch die Aufnahme in den großen Verband zu schaffen, weil natürlich ging es um Verbreiterung der Basis, um Aufmerksamkeit. Das ist natürlich für einen größeren, finanzstärkeren Verband leichter als für einen kleinen Frauenverband. Es war also auch damals die Zielsetzung, eben halt in den DRV aufgenommen zu werden. Und man war sich wohl schon im Klaren darüber, dass in diese Verhandlungen man keine Frau zu schicken braucht.
Na, was ich deinem Buch entnommen habe, ist, dass ja dann schon in den ein oder anderen Männervereinen auch Frauenabteilungen sich gegründet haben, die ja. dann da auch aktiv waren und gerudert waren. Und die waren
Vor 1919 schon.
Vor 1919. Und es waren aber hauptsächlich Töchter oder Ehefrauen oder, ja. Oder Bräute. Aber es kam durchaus auch vor, dass wenn dann geheiratet wurde, dass dann der Mann seiner Frau dann halt verboten hat, dass die überhaupt noch rudert. Aber die waren in den Vereinen dann gerne gesehen, wenn es darum ging, was weiß ich, Instandhaltungsarbeiten zu leisten oder Beitrag zu zahlen. Aber wenn es darum ging, in ein gutes Boot zu steigen, dann war das für die Frauen eigentlich nicht so vorgesehen. Na,
wir kennen ja das Problem. Geld regiert die Welt. So. Und deswegen hat schon vorher haben Frauen Zugang zu den Männervereinen bekommen, nämlich während in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Mhm. Da waren die Jungs an der Front, die Bootshäuser waren verwaist, ja. Was natürlich damals für die alten Holzboote, die mussten ja regelmäßig ins Wasser, kennen wir ja, die müssen gewässert werden, sonst trocknen sie aus und werden leck. Und da waren Frauen auf einmal zur Instandhaltung, nicht zur Nutzung der Boote, Beitragszahlungen, da waren sie willkommen. Als die Jungs dann wieder zurückkamen aus dem Feld, ja, dreimal dürft ihr raten, was passierte.
Raus aus den Booten
wieder. Hat man die Frauen wieder rausgeschmissen. Ja. Um sie dann aber beim Zweiten Weltkrieg mit der gleichen Intention wieder zuzulassen. Und auch wiederum nach Ende des Krieges genau das Gleiche. Es gab nur die Ausnahme, eigentlich waren die Frauen und die Wanderruderer. Die saßen so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes in einem Boot.
Ja, da gibst du mir.
Weil der Deutsche Ruderverband war ja ein Rennruderverband.
Da gibst du mir gleich das Stichwort. Das habe ich mit, ja. Ich musste erst mal aufstehen und mal kurz das Buch weglegen, als ich sie gelesen habe. Da ist ein Absatz drin, es gab einen Rudertag 1919 vom DAV und auf diesem Rudertag hat unser Herzensverein, der Berliner Ruderclub, mit anderen Rennrudervereinen einen Antrag gestellt, dass der Deutsche Ruderverband in Deutschen Rennruderverband umbenannt werden soll, weil man auf diesem Umweg die Wanderruderer und damit auch die Frauen wieder ausgrenzen wollte und weghaben wollte. Ja. Und Das fand ich wirklich bemerkenswert, was man alles getan und gemacht hat, um die Frauen da fernzuhalten. Also da sind wir dann bei den Traditionen schon, wie die denn dann fesseln.
Genau. Auch die Wanderruderer haben immer einen schweren Stand gehabt. Die sind ja auch nicht von Anfang an zugelassen worden.
Ja.
Nicht da, die galten den Rennruderern nichts. Nicht? Die Rennruderer hatten immer Angst, dass die Wanderruderer irgendwie, weil das war zu billig. Nicht? Wir wissen, Rennrudern ist der teure Sport. Ja. Und die Wanderruderer, da hatte man immer befürchtet, das führt zu einer Proletarisierung des Ganzen.
Ja.
Und dann wollten sich die Wanderruderer auch noch dafür einsetzen, als sie dann erstmal den Fuß in der Tür hatten, wollten die sich auch noch dafür einsetzen, dass man auch Frauen aufnimmt. Ja, da ging der Aufschrei los. Ja, und der Berliner Ruderclub ganz vorneweg.
Ja. Ganz vorneweg. Wir haben ja den DAV auch mit gegründet, also von daher.
Ja, alles gut. Nein. Also. Gar keine Frage.
Naja, aber die Konsequenz war, dass es dann eben parallel den Deutschen Damenruderverband gab.
Genau.
Also wie gesagt, eine Geschichte, die mir völlig unbekannt war. Ja.
Und wie lange gab es denn dann, den Deutschen Damenruderverband?
Den gab es bis 1933 und dann wurde er im Rahmen so der nationalsozialistischen Sportumwandlung wurde er aufgelöst.
Und dann aber integriert in den Deutschen Ruderverband
dann aber aufgelöst. Integriert. Genau. Aber der gesamte Deutsche Damenruderverband wurde im Rahmen oder im Status eines Regattaverbandes aufgenommen. Und dazu muss man jetzt wissen, dass im Deutschen Ruderverband jeder Verein eine Stimme hatte und jeder Regattaverband zwei Stimmen. Ah, ja. Ihr könnt also mal ein bisschen überlegen, welches Stimmengewicht die Frauen im Deutschen Ruderverband erhielten.
Ja.
Naja, aber dazu kam ja, dass also die Frauen auch nicht als Rahmenrennen bei DAV-Regatten vorher erscheinen durften. Sie mussten ihre eigenen Regatten machen. Gut, nun waren die Streckenlängen unterschiedlich, da wurden halt dann auch immer umgerüstet. Das war mit der Grund, warum ja dann Europameisterschaften später auch nicht unbedingt immer an den gleichen Orten standen von Männern und Frauen.
Ja, oder versetzt.
Ja,
ne, meine erste Weltmeisterschaft in Bled, nicht? Da waren wir noch mit den Leichtgewichten gleichzeitig am Start und dann nach uns kamen die richtigen Ruderer.
Ja, ja genau. Nee, aber es ging sogar so weit, dass DAV-Sportlern oder Mannschaften verboten wurde, auf anderen Regatten, also jetzt die vom Damenruderverband oder so, dann veranstaltet wurden, sie zu starten, wenn da Preise zu gewinnen waren. Also das sind alles so Sachen, die ich jetzt in deinem Buch gelernt habe, wo ich, wie gesagt, immer nur fassungslos mit dem Kopf schütteln konnte. Ich bin aus dem Kopfschütteln eigentlich gar nicht mehr rausgekommen, was da alles so passiert ist. Aber, und dann muss man sagen, dann 32, das ging, also das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Gleichschaltung des Sports zu tun, das war dann nur so eine Folge davon. 32 hatte man sich denn ja einig, dass so der Deutsche Damenruderverband im DAV mit aufgehen soll, dass es dann da auch einen Unterausschuss Frauen geben soll. Und dann ging es aber gleich progressiv los, weil das allererste, was der DAV denn, ich glaube, wenn ich es jetzt hier finde, 38 oder so gemacht hat, ist, dass er bei der FISA beantragt hat, dass es auch Frauen-Europameisterschaften geben soll und dass man sogar gesagt hat, man möchte, dass Frauenrudern 1940 bei den Olympischen Spielen in Tokio stattfinden soll.
Ja, das war die...
Weil das der Einfluss, der Einfluss der Nationalsozialisten dann wahrscheinlich.
Richtig, ne? Ja. Genau. Genau, ein anderes Frauenbild.
Ja.
Nicht? Dieses Frauenbild, nicht mehr nur Anmut und Weiblichkeit und Schwäche und sowas, sondern dann ging es darum, nur ein gesunder, kräftiger Körper kann dem Führer gesund, kräftige Kinder gebären.
Ja.
Und das hat den Frauensport insgesamt und eben halt auch das Frauenrudern halt erstmal sehr befeuert. Nicht? Die haben sehr, sehr viel gemacht. Nur halt natürlich mit einer sehr zweifelhaften Doktrin dahinter.
Ja. Wie war denn das dann, Ellen, wie war denn das dann in anderen Ländern zu der Zeit? Ne? Weil wir haben ja, ich meine, gut, dann 1920er, 30er Jahre waren ja auch in vielen, eigentlich vielen Regionen weltweit ein bisschen Aufbruch, Nachkriegsstimmung. Wir reden teilweise über die goldenen 20er. Weißt du dann, wie das in anderen Ländern war, das Frauenrudern? Wie das in Neuseeland oder in USA oder in England? Also bleiben wir mal bei den westlichen mit auch einer ordentlichen bürgerlichen Gesellschaftsschicht.
Ja. Ich würde ehrlich gesprochen vermuten, dass die Entwicklung ähnlich war. Zumindest überall da, wo der englische Einfluss zum Tragen kam. Und ich sag mal, das war ja im Prinzip weltweit. Also da, wo es die klimatischen Voraussetzungen gab und eine entsprechende gesellschaftliche Schicht, die sich das leisten konnte, denke ich, wird die Entwicklung mit wenigen Jahrzehnten Unterschied ähnlich vorangegangen sein. Na? Und ich meine, wir haben ja letztendlich die erste Europameisterschaft für Frauen hatten, war 74. Es hat also noch verdammt lang gedauert. Und 76 wurde das Frauenrudern dann olympisch.
Was ist denn dann passiert eigentlich? Genau, meine Zappel meinte, okay, dann haben wir dann also 1940 der Versuch, Frauenrudern olympisch zu machen.
Der ist abgeschmettert worden, weil eben schon Krieg war. Und dann war das,
ja,
dann war
auch
das klar. Es gab so keine Olympischen Spiele, weil es Krieg gab. Und dann, okay, dann sind wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg und dann ist ja doch noch mal.
Warte mal.
Nicht so weit, okay.
Nee, weil eine Sache, es gab auch kein Meisterschaftsrudern für Frauen. Also bis dahin, es war da auch immer so der Kampf, Frauen haben Stilrudern zu machen und natürlich wollten Frauen auch Rennrudern. Und sie wollten auch Meisterschaften ausfahren, aber das wurde ihnen vom DAV halt nicht erlaubt. Und es gab 1939, gab es erst die ersten Meisterschaften für Frauen im Einer, Doppelzweier und Vierer, Doppelvierer mit Steuerfrau.
Aber wie hätte denn das olympische Rudern ausgesehen, Stilrudern?
Einer, Doppelzweier und vielleicht ein Doppelvierer. Es gab den Antrag auf Europameisterschaft im Doppelvierer mit Steuerfrau. Den gab es. Und was da noch für Kämpfe, dass die überhaupt eine Regatta fahren durften, dass sie sich Meister nennen durften. Also dass das wirklich bis 39 gedauert hat. Und das, weil den Nazis der Name Friedrichshagener Damenruderclub nicht gepasst hat, mussten die sich umbenennen in Friedrichshagener Frauenruderbund. Also lauter so eine verrückten Sachen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, sind da passiert in der Zeit. Ja, und dann war der Krieg zu Ende. Dann hat es erstmal eine Weile gedauert, bis dann wieder überhaupt Rudersport
Leben in die Bude kam, ja.
Möglich war. Im Osten wurden die bürgerlichen Vereine komplett enteignet und verschwanden. Da sind sicherlich auch viele Archivunterlagen verschwunden, weil bürgerlicher Sport galt in der DDR ja nichts. Es gab da hat man sich auf die Tradition der Arbeitersportvereine berufen. Und dann gingen die Kämpfe ja im DRV im Prinzip von neuem los.
Letztendlich ja, es war ja wieder die Phase, wie ich vorhin sagte, Frauen raus aus den Bootshäusern, nicht? Platz wieder schaffen für die Männer. Und letztendlich der Frauenruderclub am Wannsee hat sich ja gegründet, weil die Männervereine, die eben halt am Wannsee Bootshäuser zugewiesen bekamen, keine Frauen nehmen wollten. Ne, das war keine bewusste Entscheidung erstmal, wir wollen unbedingt einen Frauenruderverein haben. Nee, sie mussten, sonst hätten sie nicht rudern können.
Ja, und nebenbei gab es immer noch die Kämpfe, dass Frauen Riemen rudern wollten, weil die meisten Boote ja Riemenboote waren und ja nicht durften. Da gab es ja die absurdesten gesundheitlichen Vorbehalte.
Ja, natürlich. Das haben wir doch im Sport immer erlebt. Nicht, dass da medizinische Vorbehalte geäußert wurden, von wegen die Geburtsfähigkeit wird also beeinträchtigt und Frauen sind sowieso zu zart und der Rücken leidet und ich weiß nicht was alles. Ja, immer ohne wirklich wissenschaftliche Grundlage darum gelabert wurde. Nicht, das waren letztendlich ja immer leichte, vorgeschobene Argumente, um alles irgendwie abzubiegen. Irgendwelche Unterschiede im Wesen wurden ja immer herbeifabuliert insofern, das war ja gängig in allen Bereichen. Nicht? Und man darf aber nicht vergessen, was, ich meine, die Vereine, der Rudersport in Deutschland hat ja eigentlich als Riemenrudersport begonnen.
Ja.
Auch bei den Männern. Es war am Anfang Riemenrudern. Nicht? Es war gerade mal der Einer als Skullboot anerkannt. Merkwürdigerweise wurden die ersten Meisterschaften, die ersten Meister des Ruderns waren die Einer.
Ja.
Also ganz komisch, paradox eigentlich. Aber die Boote hatten überwiegend natürlich die Riemenboote. Und natürlich überall da, wo man ein bisschen offener war und Frauen rudern ließ, oft auch inoffiziell, haben die Frauen schon Riemen gerudert. Es gab keine anderen Boote. Ja. Nicht? Es sei denn, man kaufte sie selber, ließ sie selber bauen. Nicht? Aber das waren ja dann auch die wenigsten, die sich das leisten können. Unter der Decke ist, glaube ich, ganz viel schon passiert. In kleinem, im dezenten Rahmen.
Also, ja. Hast du gehört, Zappel, ne? Riemrudern.
Ja?
Riemrudern ist das Wichtigste.
Nicht, ja,
die Geschichte
weiß.
Von deinem Skullern, man müsste eher skullen können und danach nur die schlechten Skuller machen, Riemrudern, ist also eine Legende. Das stimmt überhaupt nicht.
Das war früher genau umgekehrt.
Genau, siehst du?
Dass man eben halt sagte, alle Ordentlichen dürfen ins Riemenboot und nur die, die sich da nicht durchsetzen.
Die müssen ein bisschen rumstochern mit den Zahnstochern in der Hand.
Bei euch im Westen, ja, aber das Kurier. Das Kuriosum bei dieser Sache mit Frauen Riemenrudern ist aber, es gab 1958 einen Antrag auf dem Rudertag, Frauen Riemen für Regatten zuzulassen und der ist abgelehnt worden. Also wir reden von 1958 und immerhin war der DRV war so nett und hat ab 1968 einen Verbandstrainer für Frauen denn auch in Amt und Würden gesetzt. Allerdings war der ehrenamtlich. Und was ich in deinem Buch auch gelesen habe, das ist der nächste Punkt, wo ich dachte, also wie verrückt ist das eigentlich? Es gab die Frau Erika Stöck vom Hamburger Ruderinnenclub und die hat schon in den 1950er Jahren Intervalltraining mit ihren Ruderinnen durchgeführt und das war lange vor Karl Adam. Also Karl Adam ist nicht der Erfinder des Intervalltrainings im Rudern, sondern
das ist
eigentlich Erika Stöck. Also man könnte, das Buch ist nicht mal dick, also man könnte, man findet eigentlich fast auf jeder Seite irgendwas, wo man sagt, also das ist ja...
Das ist ein Kuriositätenkabinett gewesen.
Ja, ja, das ist wirklich beeindruckend. Das ist, muss ich sagen. Also ich habe da großen Spaß gehabt. Und also letztendlich ist dann auf Antrag ist dann Frauenriemen 1966 zugelassen worden und ab da gab es dann auch erste Testrennen. Und 68 hat man es dann offiziell zugelassen und hatte dann auch gleich 1969 eine Bronzemedaille im Vierer mit Steuermann bei der EM. Also ja. Nachdem man da auch internationale Regatten schon mal gefahren war, hat man auch sofort Erfolg gehabt und hatte sich dann offensichtlich gewundert, dass ja da doch was geht. Also ja. diese
offensichtlich durften die Frauen in anderen Ländern auch nicht so viel länger schon was machen.
Genau, nee. Genau, sonst wären die besser gewesen, dann denkst du ja. Aber Ellen, wie hast du auch dann herausgefunden, wie strategisch hat man denn dann versucht, das eigentlich durchgesetzt zu bekommen? Also ist es einfach nur, dass man, wie gesagt, dass irgendwie der stete Tropfen, der dann den Stein ausgehöhlt hat? Oder hat man doch vielleicht auch ein bisschen versucht, schlauer zu sein, genau, mit wissenschaftlichen irgendwie Gegengutachten zu kommen? Also konnte man das auch noch herausfinden, wie strategisch man das eigentlich vorbereitet hat? Oder so einfach nur sehen, okay, man hat immer zigmal probiert und irgendwann waren die Männer weich geklopft?
Es war alles. Die Materiallage ist insgesamt schlecht. Ja. Also die vom Deutschen Damenruderverband gibt es wenig Unterlagen nur.
Ja.
Eigentlich nur die Zusammenfassungen mal im Rudersport oder im Wassersport.
Okay. Ja.
Aber es klingt immer durch, die Frauen haben es damals oder letztendlich die Organisation hat es damals versucht, wie man auch heute solche Sachen angehen würde. Nicht, also auch tatsächlich versucht, Sachverständige beizubringen, ja. hat recherchiert, hat über die Grenzen geguckt, ja. hat
hinter den Kulissen Anträge Leute gestellt. Bearbeiten und so ja. weiter, dann ein genau. bisschen Lobby genau. eigentlich machen.
Ja, okay. Richtig. Ja. Genau, da hat sich gar nicht so viel dran geändert, aber das ist klar. Wenn man so ein Brainstorming macht, was können wir tun, dann kommt man halt immer auf die gleichen Punkte eigentlich.
Ja. Na, ich denke, die meisten waren ja auch mit irgendwelchen Ruderern verheiratet und haben da dann auch die zu Hause bearbeitet, weil man weiß ja, der Mann ist zwar der Kopf der Familie, aber die Frau ist der Hals, der den Kopf bewegt. Also,
das habe ich ja noch nie gehört. Aber also,
Copyright geht an meine Mutter. Die hat ja, das.
Okay. Nein, aber natürlich haben die Frauen auch auf allen Ebenen die Kontakte zu ihren männlichen Kollegen gepflegt. Ja. Nicht? Und was vorne herum nicht geht, natürlich quatscht man trotzdem hintenrum miteinander. Und natürlich bekommt man auch mal von Männern Tipps, was man eben halt und wen man vielleicht noch ansprechen kann und wie man hier noch strategisch ein bisschen ausgefeilter vorgeht.
Und dann hatten wir aber schon zu dem Zeitpunkt wieder deutlich auch gemischte Rudervereine.
Ja. Ja. Ja, absolut. Es gab durchaus Vereine, die hatten da überhaupt keine Probleme mit. Ja. Aber es gab eben halt natürlich dann diese situationsbedingten Hindernisse beim Wettkampfsport.
Ja.
Nicht? Wer im DRV organisiert war, durfte nur innerhalb des DRVs gegeneinander Regatten fahren. Wer außerhalb war, durfte nur außerhalb. Das heißt, es ging also eine große Spaltung über lange Zeiten durch das Frauenrudern. Und deswegen haben die Frauen sich letztendlich ja auch entschlossen, okay, wir kämpfen jetzt nicht mehr länger für unseren eigenen Verband, wir schlucken die Kröte und gehen in den DRV, weil es eben halt dann mit dieser Spaltung wenigstens ein Ende hat.
Na und du schreibst auch in deinem Buch, dass jedes Mal, wenn es zu so einer Änderung kam, also dass der Damenruderverband dann eben dem DRV beitritt und so weiter, dann ist vorher der alte Präsident des Deutschen Ruderverbandes entweder gestorben oder abgetreten und es gab halt gerade einen neuen und einen frischen, der dann die Änderungen dann auch durchgesetzt hat und sich dann dafür ausgesprochen hat. Das ist halt auch immer ein Punkt, dass es wirklich auch an den Personen und den Situationen.
Das ist ja fast ein Agenten-Thriller. Das können wir ja Sachen unterstellen.
Na ja. Ich sag mal so, wir haben, glaube ich, keinen Präsidenten deswegen umgebracht.
Das glaube ich auch nicht. Schön, dass du es gesagt hast.
Aber natürlich ist es immer leichter, Richtungswechsel vorzunehmen, natürlich, wenn da keiner sein Gesicht verliert.
Ja. Ja.
So. Na? Von daher. Na?
Ja, und Ingrid Dieterle hast du ja schon erwähnt im Eingang. Und Ingrid Dieterle war eigentlich ab 1984 als Unterausschuss Frauen im Deutschen Ruderverband federführend mit und hat da auch viel für den Frauenrudersport im DRV denn getan und bewegt und gemacht. Also das ist dann so ein Name, der sich von da ab denn über die nächsten Jahrzehnte denn durchzieht.
Ich habe ehrlich gesprochen die Jahreszahlen gar nicht mehr so präsent.
Na, das, ich habe es ja, ja, du hast es vor 30 Jahren geschrieben, ich habe es gerade gelesen.
Genau.
Also.
Ah, genau. Ich lese es nicht jede Woche nochmal, muss ich gestehen.
Nein, musste ja auch nicht. Machen andere hoffentlich.
Ja, ja.
Und wenn du ja. jetzt, und Ellen, wenn du jetzt dann nach 30 Jahren dann ein neues Buch jetzt schreiben müsstest über Frauenrudern in den letzten 30 Jahren, was würde denn da drin stehen? Weil du hörst ja, glaube ich, dann, ne, du hörst irgendwie so mit der, mit Wiedervereinigung kurz davor, hörst du, glaube ich, auf, irgendwie sowas.
Ne? Genau. Ja. Ich glaube, 87 habe ich aufgehört.
Also wo man natürlich auch erwartet hätte, jetzt kommen auch die blühenden Landschaften, wie so überall natürlich, auch, mhm. auch beim Frauenrudern.
Ja.
Und wenn du das dann jetzt auch so betrachtet hast, was würde dann in dem nächsten Buch drinstehen?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, Carsten, weil ich damals einfach auch ziemlich abgenervt dem Rudern doch einigermaßen den Rücken zugekehrt okay. habe. Ich habe dann erstmal mein Studium zu Ende gebracht, habe meine Examensarbeit geschrieben, hatte dann mit dem Rudern auch über viele Jahre nichts zu tun, nichts am Hut. Ich habe immer nur, wenn große Ereignisse waren, habe ich so ein bisschen mal was mitgekriegt, aber ich habe nicht mehr hinter die Kulissen geschaut.
Hm.
Und ich fand es nur bemerkenswert, wie man es geschafft hat, eben halt aus dieser Situation, wo einem wie ein Geschenk eigentlich ein Riesenpotenzial in den Schoß fällt, wie schnell man das halt auch abgewickelt hat, auf gut Deutsch.
Ja.
Nicht? Und wie wenig jetzt eigentlich nur noch vorhanden ja. ist.
Denn Zappel, klär uns mal kurz auf, oder die Ellen weiß ja, ich weiß es nicht mehr. Also wir hatten erst davor gesagt, was ich rausgesucht hatte, es gab bis 89 zwei westdeutsche Frauenboote, die Olympiamedaillen gewonnen haben. Und ja. Die Gegenstatistik für die DDR-Frauen wird, glaube ich, ein bisschen positiver ich ausfallen.
Oh ja.
Ja, es gab, da zählten, also da waren ja zwei Medaillen, waren da eigentlich nichts. Es zählte ja eigentlich dann wirklich nur der große Erfolg und der Sieg.
Genau.
Und davon hatten sie einige. Es gibt keine Bootsklasse, glaube ich, wo sie nicht mindestens einmal Olympiasieger geworden sind. Frauendoppelvierer, meine ich sogar, gab es eine Siegesserie von 1976 bis, glaube ich, 1993, also 92, wo eigentlich die DDR, beziehungsweise dann nach der Wende Deutschland halt, glaube ich, immer gewonnen hat. Im Einer gab es diverse verschiedenste Namen, die Olympiasieger geworden sind. Wie gesagt, eine Vertreterin kann man ja nennen, ist Jutta Lau, die 1976 Olympiasiegerin im Doppelvierer mit Steuerfrau geworden ist und später dann dafür gesorgt hat, dass diese Tradition im Doppelvierer dann über lange, lange Jahre erhalten blieb.
Genau.
Da gibt es, also man kann die gar nicht alle aufzählen. Das ist,
also gut, das ist die, um nur mal die Größe des Geschenks deutlich zu machen. Und das Geschenk ist dann auch abgewickelt worden.
Ja. Ja, ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, was jetzt irgendwie noch läuft, ich bin ehrlich gesagt einigermaßen erschüttert, weil immer dann, wenn ich so ein bisschen was von Hintergründen höre, denke ich, verdammt, das haben wir doch auch schon erlebt. Nicht? Es wiederholt sich einfach immer. Nicht? Deswegen finde ich geschichtliche Themen auch einfach so wichtig. Nicht? Einfach zu sehen, es wiederholt sich tatsächlich immer und immer und immer wieder. Lernen wir denn bitte schön nie daraus? Das ist schon manchmal frustrierend. Nicht? Also, ich sag mal, was ich so in meiner aktiven Zeit erlebt habe und wenn ich mir das angucke, dann denke ich, also die legen mir eigentlich Zitate in den Mund. Nicht? Ich habe damals zu meiner Zeit schon gedacht, das kann doch nicht sein, dass unsere Bundestrainer nach der Saison Berichte schreiben und wir Aktive werden nicht gebeten einzuschreiben. Ich wusste von den Amerikanern, die haben auch die Athleten
ja.
Saisonberichte schreiben lassen.
Ja.
Das gibt's bei uns immer noch nicht. Und es wird auch keiner lesen, glaube ich. Nicht? Aber natürlich, irgendwo muss doch auch mal der Blick da sein, wie haben die Athleten das denn empfunden? Wie ist es denen denn ergangen? Wo sehen die die Potenziale? Wo sehen die Fehler? Die sind doch nicht doof.
Nö, nö.
Nicht? Aber darauf greift man nicht zurück. Da können sich irgendwelche Trainer verewigen. Naja, dann weiß ich auch, wo die Schuld abgeladen wird.
Das ist, denke ich, ziemlich klar, wo dann die Schuld abgeladen wird, ja.
Nein, genau.
Und das war in deiner Zeit genauso.
Ja. Ja. Nicht? Wir haben damals auch schon über Boykott von irgendwelchen Rennen nachgedacht. Wir haben irgendwie über Proteste nachgedacht. Es ist letztendlich alles immer in sich zusammengefallen. Wir haben es ja damals auch schon erlebt. Zu Beginn der Saison werden Nominierungskriterien veröffentlicht, an die sich dann keine Sau hält. Na? Wenn die Ergebnisse den entsprechenden Trainern nicht passten, dann waren die Nominierungskriterien vollkommen egal.
Ja. Wurde so lange gefahren, bis das Ergebnis gepasst hat.
Oder noch nicht mal so lange gefahren. Dann wurde gesagt, der Ruderer passt da nicht rein, technisch irgendwie.
Gehen Frauen damit anders um als Männer, Ellen? Im Rudersport?
Oh.
Aus deiner
Erfahrung. Ich glaube nicht mal wirklich, aber vielleicht gehen wir ein bisschen resignierter damit um, weil wir noch mehr Probleme haben, die Öffentlichkeit zu bekommen.
Okay.
Nicht? Wenn ihr euch das mal anguckt, die Berichterstattung in den Medien über Frauensport und Männersport, da gibt es immer noch gravierende Unterschiede.
Mhm.
Nicht? Also, wenn von der Bundesliga die Rede ist, dann ist das selbstredend, sind es die Männer.
Na? Ja, es ist irgendwie immer dieses Heldentum im Sport ist immer so in der Öffentlichkeit eher eine Männersache, ne?
Ja. Ich sag mal so, ich bin gerade über ein Beispiel gestoßen. Also wir hatten ja Thomas Lange hier als Gast, der Mitglied der Deutschen Sport Hall of Fame ist. Es gibt dort 4 Ruderer, die oder Leute, die mit dem Rudersport zu tun hatten. Karl Adam ist eins dieser Mitglieder. Gustav Gummi Schäfer, der Olympiasieger im Einer von 1936, ist ein Mitglied. Thomas Lange, Peter Michael Kolbe. Was mir aufgefallen ist dabei, also mir würde sofort eine Frau einfallen, die ich da auf jeden Fall erwarten würde und die mir einfach da fehlt. Ich verstehe nicht, warum die da nicht drin ist.
Ja.
Sie wird mir die Frage...
Weil Männer entscheiden, wer da reinkommt.
Na komm, sag doch ruhig, wer es sein soll, Zappel.
Na, also von mir aus müsste da Katrin Boron auf jeden Fall drin sein, weil ja. Katrin Boron ist die erfolgreichste Ruderin, die es gibt. Also es gibt natürlich Statistiken, die sagen, ja, also bei Olympia, Elisabetta Lipa, die hat noch mehr Medaillen. Das ist richtig, die war bei Olympia erfolgreicher, aber zählt man mal alle Medaillen zusammen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, dann muss ich sagen, das übersteigt mein Zählvermögen, weil so viele Finger habe ich nicht in der Hand und auch nicht an 2 Händen. Die hört da einfach rein. Das muss man so sagen. Und die fehlt da. Und die Frage ist, warum?
Tja.
Hat sich denn da was verändert, Ellen? Wenn du dir anschaust, genau, also das heißt, eigentlich sagst du ja, dass sich auch in der Berichterstattung, in der öffentlichen Wahrnehmung, gut, ein bisschen mehr verändert hat als vor 30 Jahren. Ja, aber nicht so richtig viel. Ist immer noch Luft nach oben.
Absolut, absolut. Und ihr wisst ja, wie sehr wir als Ruderinnen generell kämpfen, mehr in der Öffentlichkeit mal zu erscheinen. Wir wissen, wie wichtig das ist für Nachwuchsgewinnung, für Vorbildkreierung und so weiter. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wenn er dann vom Männerrudern nochmal ein Fünftel nimmt, sind wir bei den Frauen. Nicht? Ich meine, die Männer, da ist über all die Jahre ist immer der Achter und der Einer als Minimum gezeigt worden.
Ja.
Das hieß aber nicht, dass da irgendwas von Frauen gezeigt wurde.
Ja.
Nicht? Das sind dann einfach so Dinge, wo sich die Katze immer wieder in den Schwanz beißt und wo es halt einfach alles immer wieder auch ausgebremst wird. Wir sind nach wie vor auch im Ehrenamt weniger vertreten. Kann man jetzt sagen, ja, die Frauen müssen auch bereit sein, das zu machen und müssen auch mal ran und. Aber die ganzen Arbeitsstrukturen sind für Frauen viel schwieriger mitzumachen. Nicht? Wir haben immer noch diese Ungleichverteilung. Nicht? Frauen sind eben halt vielfach auch komplett berufstätig, müssen trotzdem immer noch zumindest die Mehrheit des Haushaltes erledigen. Und dann wird es schwierig, wenn man Kinder hat. Dann kann man auch nicht als Funktionärin oder Trainerin irgendwie ständig am Wochenende unterwegs sein. Das sind einfach immer so Hemmnisse, die dafür sorgen, dass das für Frauen halt deutlich uninteressanter ist. Fragt mich nicht nach Lösungsansätzen. Nicht? Aber es ist so eine strukturelle Geschichte, die es Frauen einfach schwerer macht. Und wenn wir weniger Funktionärinnen haben, dann sitzen wir auch weniger in Nominierungskommissionen. Dann haben wir auch weniger Trainerinnen, die sich eben halt wirklich mal auf Frauen fokussieren und den Begriff Frauentrainer nicht abwertend verstehen.
Okay, aber keine Frage nach Lösungsansätzen, aber noch einfach eine andere Frage, weil wir bewegen uns jetzt auch gerade so auf die Schlussgerade. Ist es immer noch die Zeit, in der wir reine Männer- und reine Frauenvereine brauchen?
Ich finde ja. Also jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, ich finde das ganz wichtig, dass wir reine Frauenvereine brauchen. Ich habe jetzt gerade, im Frühjahr kam hier im Landessportbund Berlin so ein Heft raus über Frauensport. Nicht? Und da stand also auch nochmal drin, auch die neueren Forschungsergebnisse belegen immer noch, dass im koedukativen Sportunterricht die Mädels schlechter abschneiden.
Also so wie Mathe in getrennten Gruppen oder sowas in der Vergangenheit.
Nee, im Sportunterricht. Es geht um die Körperlichkeit.
Okay, ja.
Das hat ja nochmal eine ganz andere Dimension. Nicht? Ganz viele Probleme entstehen aus irgendwie sich in seinem Körper nicht wohlfühlen oder sehr wohlfühlen, überlegen fühlen, unterlegen fühlen. Wir sind nun mal im Sport. Mhm. Nicht? Da spielt das eine Rolle. Nicht, dass Männer natürlich immer hingehen und sich als die Besseren empfinden, weil sie halt mehr Kraft oder sonst was haben. Mhm. Nicht? Weil sie größer sind und beim Rudern nun mal eine Länge von Vorteil ist. So. Nicht? Aber ich finde das toll im Frauenruderclub, dass wir eben halt unsere eigenen Gelder verwalten, dass wir alle die Ämter selber besetzen, dass wir, ich sag mal, uns nicht immer gegen eine Männermehrheit mit allen Dingen durchsetzen müssen, sondern dass wir wirklich auch das Miteinander so gestalten können, wie es uns gefällt. Mhm. Aber und die Geschmäcker sind nun mal verschieden.
Dann spinne ich mal rum. Ich bin jetzt mal Advokat des Teufels.
Ich habe übrigens, um dich mal zu unterbrechen, Carsten, ich habe auch überhaupt gar kein Problem mit Männerrudervereinen. Also, das ist gut. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Nicht? Ich finde es nur schade, wenn es so eine Abgrenzung gibt. Und es ist natürlich, sag ich mal, für uns auch insgesamt schwieriger, weil Frauen natürlich auch immer noch über weniger Geld verfügen. Nicht? Mhm. Wir kochen auf kleinerer Flamme. Mhm. Wir können viele Dinge nicht. Wir haben nicht diese potenten Sponsoren. Wir haben nicht diese vermögenden Ehemaligen, die uns eben halt mit Geldern auch unterstützen und. So, das ist eine Schwierigkeit. Da würde ich mir wünschen, dass wir da irgendwie eine Änderung hinkriegen könnten. Nicht? Aber ansonsten.
Wäre das nicht genau ein Plädoyer, um zu sagen, ist es denn doch für den gemischten Verein? Weil das wäre jetzt meine Argumentation, um zu denken, okay.
Na, ich habe ja beides erlebt. Ja. Ich habe beides erlebt. Ja. Carsten, ganz einfaches Beispiel. Wenn ich im Frauenruderclub in ein Boot steige, wir haben ja sogar auch ein paar Rennerboote. Mir passen die Schuhe.
Ja.
Ja, da macht sich kein Mensch Gedanken drum. Ja. Wenn ich im RAB rudere, habe ich ja noch Glück, ich habe Schuhgröße 42.
Boah, was ist der Riesenkähne, ja.
Gut, ich bin 1,81, ja. Das passt ja, bitte schön. aber natürlich gibt es auch Frauen, die haben nur 37.
Ja.
Ja. Die rudern in Schuhen, die sind ihnen 10, 11, 12 Nummern zu groß. Ja. Da kannst du von Halt im Schuh nicht reden. Da brauchst du auch nicht zu versuchen, mit den Füßen ein Boot zu stellen.
Ja.
Das hat gravierende Auswirkungen.
Ja, also das verstehe ich alles. Nur, weißt du, ich denke eher, mir geht es darum, sozusagen über diesen Impact, im Grunde genau, was du sagst, Sponsoren zu finden, die Aufmerksamkeit zu ziehen. Und das würde doch wahrscheinlich eher wieder für Masse sprechen. Und das würde dann eher, da müsstest du wieder in einem großen Ruderverein deine Abteilung Frauenrudern haben, wo dann die vorgeschriebenen Boote sind.
Das nützt uns doch dann wiederum nichts. Weißt du, dann müssen wir ja wiederum uns gegen die Männermehrheit irgendwie behaupten müssen dafür kämpfen, dass eben halt das Geld auch zu uns durchgereicht wird und nicht wieder mehrheitlich bei den Jungs kleben bleibt und.
Okay.
Das ist es nicht.
Okay.
Wir müssen insgesamt an der gesellschaftlichen Schraube drehen. Wir müssen eben halt darauf hinarbeiten, dass Frauen eben halt endlich für gleiche Arbeit gleichen Lohn bekommen, dass Frauen sich auch, ich sag mal, im Berufsleben langsam immer weiter nach oben durcharbeiten, eben halt auch an die entscheidenden Positionen kommen, auch eben halt im Sponsoring ihrer Firmen mitzureden haben und. Da brauchen wir die Gleichberechtigung. Dann kommt es bei uns auch an. Und
dann kommen die Fördergelder auch automatisch dann.
Genau das. Na, automatisch nicht.
Automatisch kommt nichts.
Aber dann hat
die Wahrscheinlichkeit man steigt,
dass an den richtigen Stellen oder Ansprechpartnerinnen dann endlich.
Genau. Naja, und dann kommt ausgerechnet euer Verein in die Medien damit, dass sie euch die Gemeinnützigkeit aberkennen wollen, weil ihr halt nur Frauen seid. Was offensichtlich beim Berliner Ruderclub überhaupt kein Thema gewesen ist über Jahre, aber euch treibt man damit in die Medien. Das hat mich auch überrascht.
Soweit ich weiß, ist es eigentlich gar nicht das Thema, weil unsere Satzung keineswegs verbietet, dass Männer Mitglied werden.
Ja, unsere auch nicht.
Aber ganz im Ernst, reden wir über Frauenförderpläne und Frauenquote und machen dann Frauensportvereine platt?
Ja, das war das, was mich verwundert hat. Das
Ist sowas von daneben. Ja. Nicht? Also, nein. Nein, glaube ich auch nicht dran, dass da wirklich eine Gefahr besteht.
Naja, also immerhin haben wir ja mittlerweile jetzt zwischen unseren Vereinen so eine kleine Zusammenarbeit gefunden, die zumindest im Jugendbereich stattfindet.
Ja.
Und ich finde, also zumindest für den Berliner Ruderclub sollte das oder empfinde ich das auf jeden Fall als Bereicherung. Der eine oder andere von den Herren hat vielleicht nach wie vor noch Berührungsängste mit Frauen. Ich hoffe, das baut sich dann irgendwann mal ab.
Also soweit ich weiß, klappt es in der Trainingsabteilung wunderbar. Nicht? Und die Jungs finden es, glaube ich, ganz gut, dass da auch ein paar Mädels rum. Und ich glaube, für eine Stimmung im Verein ist es auch gar nicht schlecht.
Ja, so. Und vielleicht kommt man wieder zu den gesellschaftlichen Großereignissen, die man früher hatte. Dann gibt es halt mal wieder einen Ball. Und da hat man denn in so Männervereinen dann auf einmal auch jemanden, wo man weiß, da sind Frauen und da kommt man vielleicht auch auf der, um wieder in die bürgerlichen Maßstäbe zu kommen, gesellschaftlichen Ebene dann mal wieder zusammen.
Ja, wobei, ist das denn bei euch jemals ein Thema gewesen? Ich sag mal, zu geselligen Anlässen habt ihr doch immer Frauen auch zugelassen. Und
Da waren Frauen
zugelassen. Sind doch, glaube ich, immer nette Feste gewesen, oder?
Soweit wie ich weiß, ja. Da waren Frauen zugelassen. Es gab immer nur Probleme, wenn man eine Frau am Steg angelegt hat. Das fanden einige denn nicht so toll.
Ja, gut, bevor wir jetzt über zu viele Interner vom Berliner Ruderclub reden, würde ich sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen, Ellen. Meine letzte Frage, auch so ein bisschen die ganze Sache abzurunden. Ich hatte gerade an zwei Sachen gedacht, ne, um einen schönen Abschluss zu bekommen. Eine wäre so eine Standardfrage. Wie sieht deine realistische Idealwelt jetzt so in den nächsten 5 Jahren aus für, will jetzt Frauenrudern, und nicht Frauenrudern, Frauenrudern in Deutschland? Oder vielleicht die einfache Alternative darauf wäre, wie würdest du jetzt aktuell einem jungen Mädchen, einer jungen Dame schmackhaft machen, um anzufangen mit Rudern?
Oh, schwierig. Ganz schwierig. Weil, ich sag mal, mein Herz schlägt ja für das Rennrudern. Und bei jungen Menschen, die zum Rudern kommen, ist es ja auch eigentlich immer so der erste Schritt. Man entscheidet sich dann irgendwann, ob es wirklich in den Leistungssport geht oder ob man die zweite Wettkampfebene wählt oder so. Aber bei den derzeitigen Gegebenheiten, und das meine ich jetzt sowohl gesellschaftlich als auch im davon abhängigen Sport tue ich mich da im Moment sehr schwer. Ich weiß nicht, ob ich einem jungen Mädchen im Moment empfehlen würde, in den Leistungssport zu gehen. Weil ich sehe den Leistungssport in unserer Bundesrepublik Deutschland im Moment eher pessimistisch. Nicht? Es wird nicht mehr von einer breiten Gesellschaftsschicht getragen. Nicht? Ich lese immer mit Verbitterung, wenn es um irgendwelche Leistungssportthemen geht, lese ich dann Leserbriefe, die dann immer nur das Echo haben, was finanzieren wir euch das Hobby? Mhm. So, nicht? Das heißt, den Leuten ist immer weniger klar, was für eine Bedeutung der Sport auch für unser Gesellschaftsbild hat. Wir, die wir uns als Leistungsgesellschaft verstehen. Es ist im Moment, es wird auch von der Politik nicht gefördert. Wo lassen die sich denn mal blicken, außer bei einer Fußball-Weltmeisterschaft? Nicht? Da sitzen sie selbst in Katar dann mal auf der Tribüne. Nicht? Aber so, ich sag mal, bei unserem Sport sehen wir doch selten jemand.
Ja.
Hm. Nicht? Und ich weiß nicht, ich glaube, im Moment würde ich es keinem Mädel empfehlen.
Gut, ist zu pessimistisch jetzt, Ellen. Okay, kein Leistungssport, aber mit Rudern anfangen. Wir wollen jetzt hier ein bisschen positives Ende haben.
Ganz im Ernst, was? Natürlich würde ich, wenn ein Mädel auf mich zukommt und sagt, soll ich das machen, würde ich sagen, hey, mein Herz hat gebrannt und brennt immer noch. Ich fahre immer noch mit Spaßregatten. So.
Ja.
Nicht? Also man muss sie dann ein bisschen begleiten und unterstützen.
Ja, das fehlt doch ein viel schöneres Schlusswort.
Ja.
Zappel, noch eine letzte Frage von deiner Seite aus.
Nein, ich habe keine Frage. Was ich mir wünschen würde, also ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass also dein Buch nach 30 Jahren vielleicht mal einen Verleger finden würde, wieder einen neuen, dass es das als E-Book mal gibt vielleicht, wenn sich jemand findet im Hörerkreis, der da, also ich kann es nur empfehlen, es ist lesenswert, es ist leider auch antiquarisch so gut wie gar nicht zu erhalten. Ich habe das letzte Exemplar weggekauft, tut mir jetzt leid.
Ich hab noch welche.
Ja, es tut mir leid. Und vielleicht findet sich ja irgendjemand, der die Geschichte des Frauenrudersports an der Stelle, wo Ellen aufgehört hat, weiterschreibt, weil ich glaube, es lohnt sich und da steckt eine Menge Geschichten drin, über die man noch erzählen und berichten könnte. Es ist einfach wirklich ein faszinierendes Thema. Es ist jetzt wirklich nur ein kleiner Einblick gewesen. Man kann auch leichter recherchieren jetzt mittlerweile. Ja. Es gibt keinen Zwangsumtausch an Grenzen mehr, um da irgendwo in ein Archiv zu kommen. Manches ist auch schon digital verfügbar, also online, ohne dass man da groß irgendwie was machen muss. Also ich kann jedem nur raten, oder wenn sich da jemand findet, der da Interesse jetzt dran hat, einfach mal machen. Also ich würde es auch dann empfehlen und weiterleiten. Es lohnt sich. Und wie gesagt, wenn sich jemand findet und sagt, warum nicht, wir legen es nochmal auf, bitte melden, wir leiten das weiter. Es lohnt sich wirklich.
Also Ellen hat noch ein paar Exemplare. Ich lese doch mal den Titel nochmal vor. Zappel hat ihn ja schon genannt. Mit Rock und Riem, die Entwicklung des Frauenruderns im Deutschen Reich und in der Bundesrepublik. Erschien im Tiger Verlag 1992. Und bei Ellen Becker gibt es noch ein paar Exemplare. wenn man nett anfragt, vielleicht.
Ja.
Mit Widmung hoffentlich.
Mit Widmung dann, genau.
Ja. Dann auch gerne.
Ja. Ich muss mir meine dann auch noch holen.
Ja,
ja, alles gut.
Vielen Dank, Ellen. Vielen Dank, Zappel. Gerne. Hat großen Spaß gemacht.
Das finde ich auch.
Bis bald einmal in Berlin auf irgendwelchen Masters-Regatten, wo auch immer.
Ja, genau.
Das war wieder eine Folge von unserem Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.